Wir setzen gleich fort mit dem Beitrag von Professor Kleinert.
Ja, meine Damen und Herren, mir kommt jetzt die nicht so schrecklich angenehme Position zu, den Abschluss hier zu bilden. Ich hoffe, dass Ihre Aufmerksamkeit noch ausreicht, um meinen Überlegungen hier zuzuhören. Ich stehe auch ein bisschen vor dem Problem, dass ich es doch im Nachhinein ein bisschen leichtsinnig fand von mir, dieses Thema anzubieten. Linke Mehrheiten in Deutschland, Fiktion oder Realität, weil beim näheren Überlegen darüber habe ich eigentlich erst so richtig gemerkt, dass dieses Thema ja doch die Gefahr in sich birgt, weil es so unendlich viele verschiedene Aspekte hat, dass man sich da vielleicht ein wenig verläuft. Also ich will trotzdem versuchen, auf mehrere Aspekte dieses Themas einzugehen, um der Versuchung zu entgehen, dass wir hier nur über Aussichten für arithmetische Parlamentsmehrheiten sprechen, nur über programmatische Schnittmengen, vorhandene, nicht vorhandene, vielleicht perspektivisch mal mögliche, und dass wir auch der Versuchung entgehen, jetzt nur darüber zu reden, ob die jüngste Finanzkrise als tiefer Bruch in der Geschichte des Kapitalismus alles ändern müsse. Ich will auf alles eingehen und zumindest den Versuch machen, diese verschiedenen Ebenen zu behandeln. Ich hoffe, dass es natürlich kann ich dann nicht hinreichend in die Tiefe gehen, sonst sprengt das den Rahmen, weil jedes Thema für sich genommen einen gesonderten Vortrag rechtfertigen würde. Aber ich will es trotzdem versuchen, weil man sonst nicht sinnvoll eine Position rüberbringen kann. Ich gehe dabei mal davon aus, dass eine Fixierung auf Wahlergebnisse und auf parlamentarische Bündnisdiskussionen genauso zu kurz greifen würde wie eine Analyse von Programmentwicklungen und es auch zu kurz greifen würde, sich einfach nur die Veränderungen der politischen Agenda in der Gesellschaft anzuschauen, um dann gewissermaßen daraus abzuleiten, welche Konstellationen für die absehbare Zukunft wahrscheinlich würden. Denn gesellschaftliche Stimmungslagen geben noch keine Auskunft über die subjektiven Potenziale von politischen Akteuren, aus solchen Stimmungslagen etwas zu machen. Natürlich kann man davon ausgehen, dass programmatische Entwicklungen von Parteien mit gesellschaftlichen Stimmungslagen zu tun haben, diese aufgreifen, diese beeinflussen. Aber Programmatik und politische Strategien sind nicht dasselbe. Und Strategien werden auch nicht allein durch gesellschaftliche Stimmungslagen beeinflusst und auch nicht allein durch Programmatik. Alles spielt ein gewisses Eigenleben und das gilt in Zeiten nachlassender Bindungskraft und damit verbunden auch wachsender Gefahr von Negativ- und Blockademehrheiten, also nachlassender Bindungskraft gerade der Volksparteien in besonderem Maße. So, ich kann auch nicht im Einzelnen darauf eingehen, was eine linke Politik heute im Einzelnen auszumachen hätte. Wenn es um linke Mehrheiten geht, dann wird ja vorausgesetzt, dass es sowas gäbe wie eine linke Politik. Ich unterstelle das der Einfachheit halber mal, dass es so etwas gäbe und dass mit links eine Politik gemeint sein soll, die sich in besonderer Weise ums Thema soziale Gerechtigkeit zentriert, die nicht in grundlegenden Systemalternativen mehr denkt, wobei ich mir da nach dem heutigen Tag nicht mehr so sicher bin und auch nach der Lektüre einiger Aufsätze in diesem Sammelband, das Sie mir freundlicherweise übersandt haben. Ich hatte eigentlich gedacht, dass dieses Thema mehr oder weniger sozusagen durch wäre innerhalb der Linkspartei, aber ich bin mir jetzt unsicher, ob sozusagen dieses Denken in grundlegenden Systemalternativen, das im Grunde genommen unterstellt, es gäbe eine objektiv ausfindig zu machende Grenze des Kapitalismus, dass dieses Denken und nicht einfach nur immer mehr oder weniger Markt, mehr oder weniger großer öffentlicher Sektor, also mir ist nicht ganz klar, ob man das sozusagen im Querschnitt nach dem, was ich gelesen habe, an Beiträgen vorausgesetzt werden kann. Also wenn ich über linke Politik nachdenke, setze ich das voraus, dass es sozusagen nicht mehr darum geht, dass hier eine grundlegende Systemalternative zur Marktwirtschaft angesteuert wird. So, ich auf nähere Ausführungen dazu will ich verzichten, weil es einfach den Rahmen sprengt. Beginne mit den gesellschaftlichen Stimmungslagen und würde erstmal als erste These sagen wollen, ganz unleugnbar und schon bevor wir mit den Auswirkungen dieser Finanzkrise zu tun bekommen haben, lässt sich sagen, dass wir eine Verschiebung der politischen Agenda nach links erleben, seit einigen Jahren schon. Es sind dazu die verschiedensten Studien erschienen, publiziert worden, die verschiedensten Untersuchungen, die im Ergebnis im Grunde alle übereinstimmen. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem Sommer 2008, also noch vor der Finanzkrise, weist aus, dass nur noch Allensbach hat es ausgetestet, dass nur noch 31% der Bundesbürger eine eindeutig positive Einschätzung der Marktwirtschaft haben. 38% geben eher eine schlechte Einschätzung ab, zweifeln an der Zukunftsfähigkeit dieser Ordnung. Dass diese Sicht in Ostdeutschland besonders verbreitet ist, wird niemand überraschen. Ich glaube, die Ostdeutschen liegen bei 53%. Negative Sichtweise nur 19% positiv. Überraschender ist eher, dass auch in den alten Bundesländern die Zahl der Kritiker, die Zahl der Befürworter überflügelt hat mittlerweile. Und diese Zahlen werden besonders aufschlussreich, wenn man die Entwicklung seit Anfang der 90er Jahre in den Blick nimmt. Im Jahre 2000 haben wir eine Zustimmungsrate von 55% gehabt. Dass die jetzt auf 31% gefallen ist, ist schon bemerkenswert. So, diese kritische Haltung, die sich wahrscheinlich in den letzten Wochen noch verstärkt haben dürfte, entspringt in erster Linie aus der Einschätzung einer sehr deutlichen Bevölkerungsmehrheit, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse in Deutschland ungerecht seien. Da haben wir etwa eine Dreiviertelmehrheit in der Bertelsmann-Studie. Andere Studien kommen zu ähnlichen Ergebnissen aus der jüngsten Zeit. Also nach dieser Studie empfinden 73% der Bevölkerung die Verteilung von Einkommen und Vermögen als ungerecht. Nur noch 13% halten sie im Großen und Ganzen für gerecht. Auch hier hat sich eine schon seit längerem zu beobachtende Entwicklung verschärft. Wir hatten am Ende der Ära Kohl Zahlen, die zwischen 50% und 60% lagen bei dieser Frage. Dann ist das runtergegangen. Im Jahre 2000 hatten wir 47%. Die sagen, die Verhältnisse sind eher ungerecht, um seither schrittweise nach oben zu gehen. Bis auf diesen Wert, der, wenn ich es recht sehe, seit den 50er Jahren in Westdeutschland nie erreicht worden ist. Allein im letzten Jahr ist die Zahl um 17% angestiegen. Also, ich sagte ja 73%. Noch nie seit Beginn des Wirtschaftswunders war das Empfinden eines sozialen Gerechtigkeitsdefizits in der Gesellschaft derart massiv verbreitet und ist der marktwirtschaftlichen Ordnung so viel Skepsis entgegengeschlagen. Es gibt einen breiten Partei- und schichtübergreifenden Konsens darüber, dass die Marktwirtschaft ein großes Gerechtigkeitsproblem hat. Die Anhänger der Parteien, und das ist das halte ich für sehr bemerkenswert und sollte auch in die Diskussionen und Überlegungen einfließen, die Anhänger der Parteien unterscheiden sich dabei nur graduell. Also rund kann man sagen, 9 von 10 Wählern der Linkspartei halten die Verhältnisse für sozial ungerecht, etwa 3/4 der SPD und der Grünen Wähler, aber immerhin auch 2/3 der CDU Wähler und sogar 3 von 5 FDP Wählern. Also die Abstufung Linkspartei deutlich stärkst, dann kommen Grüne und SPD fast gleich, aber nicht so wahnsinnig weit weg davon ist diese Einschätzung, sind diese Befunde auch in der CDU Wählerschaft. Wenn Sie die Einzelergebnisse, ich bleibe jetzt mal bei der Bertelsmann-Studie, wenn Sie die Einzelergebnisse auswerten, stellen Sie fest, also das sind zum Teil noch höhere Werte, fast alle sind der Auffassung, Vollzeitbeschäftigung müsse so entlohnt werden, dass man davon ohne zusätzliche Sozialleistung leben kann. 56% teilen die Forderung nach einem bundesweiten einheitlichen Mindestlohn, voll und ganz. Immerhin 28% geben an, sie würden sie eher teilen. Das ist also im Grunde eine kleine Minderheit, die eine klare Gegenposition vertritt in dieser Frage. Allerdings ist eine ebenso klare Mehrheit der Befragten der Auffassung, dass bei der Gewährleistung von Sozialleistungen schärfer die tatsächliche Bedürftigkeit überprüft werden müsse. Es gibt viele andere empirische Erhebungen, die ähnliche Entwicklungen zeigen. Die Zahl der Befürworter einer Privatisierung öffentlicher Leistungen ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. Sehr stark gestiegen dagegen ist die Zahl derer, die von der Globalisierung eher Nachteile als Vorteile erwarten. Die Zahl hat sich gegenüber 2000 ungefähr verdoppelt. Nun ist natürlich klar, solche Befragungen, da muss man immer eine gewisse Vorsicht in der Analyse an den Tag legen. Die sind auch nicht frei von Widersprüchlichkeiten. Man sollte die Ergebnisse nicht zu sehr zum Nennwert nehmen. Trotzdem ist die Tendenz meines Erachtens eindeutig, gerade wenn man die historische Verlaufsform nimmt. Wobei die Antworten auf Fragen zur künftigen Rolle des Staates eher eine verbreitete Unsicherheit zeigen. Also mein Eindruck in der Interpretation ist, dass die Vorstellung, die im öffentlichen Diskurs, zumindest im Elitendiskurs, über Jahre fast konkurrenzlos zu sein schien, dass nämlich Staat eigentlich eher schlecht und Markt gut ist, dass von daher alles, was sich irgendwie halbwegs plausibel zur Privatisierung anzubieten schien, eigentlich privatisiert werden müsse. Diese Vorstellung ist stark erschüttert. Gleichwohl kriegen Sie, wenn Sie die Frage so stellen, was sollte der Staat machen, immer noch so Antworten, die in die Richtung gehen. Also er sollte sich eher zurückhalten, nur das übernehmen, was er unbedingt übernehmen muss. Ich würde das insgesamt so interpretieren, dass die Mehrheitsströmung der Gesellschaft eigentlich von großer Unsicherheit über die künftige Rolle des Staates gekennzeichnet ist. Was ganz sicher eindeutig ist, sozusagen die Hochphase, die Privatisierungseuphorie ist vorbei. Alles das, was sozusagen den öffentlichen Diskurs um 2000 rum bestimmt hat oder seit Mitte der 90er Jahre bestimmt hat, ist sozusagen perdu. Ja, ich denke, man kann insgesamt eindeutig sagen, dass die gemessenen Einstellungen in eine Richtung tendieren, die man eher dem Weltbild und den Forderungskatalogen einer gemäßigten politischen Linken zuordnen könnte. Und das verbindet sich mit einem in vielen Studien empirisch deutlich erwiesenen, in ihren Ausmaßen besorgniserregenden Vertrauensverlust in Parteien, Politiker, Regierungen, ja in die Fähigkeit von Politik generell, irgendeine vernünftige Regulierung gesellschaftlicher Verhältnisse zu leisten. Seit einigen Jahren geben bei entsprechenden Befragungen mehr als die Hälfte der Befragten an, mit der Demokratie mehr oder weniger oder gar nicht zufrieden zu sein, und zwar auch in Westdeutschland. Das ist eine Entwicklung, die wir in diesem Ausmaß seit den 50er Jahren auch noch nicht gehabt haben. Ich spreche jetzt von Westdeutschland. Das ist übrigens ein Vertrauensverlust, der auch vor anderen wichtigen gesellschaftlichen Institutionen nicht Halt macht. Eine Randbemerkung hierzu, auch die Medien haben einen rapiden Vertrauensverlust erlebt in den letzten Jahren. Wenn Sie sich heute anschauen, Ansehen von Berufen und dergleichen Studien, kommen Sie zum Ergebnis, Journalisten sind nicht angesehener als Politiker. Das ist mal nur am Rande. So. Also ich denke, diese Trends kann man eindeutig diagnostizieren. Ich will allerdings jetzt die Gelegenheit nutzen, an der Stelle was zur Bedeutung der Finanzkrise zu sagen. Ich denke, was man sicher sagen kann, die Finanzkrise ist ein Einschnitt nach allem, was man als gesichert ansehen kann. Viele Banken wissen ja immer noch nicht genau, sozusagen, wie sehr sie da drin stecken. Es gibt ja keinen, der da einen Überblick hätte. Insofern spricht manches dafür, die jüngste Finanzkrise als tiefen Bruch in der Geschichte des Kapitalismus anzusehen. Freilich, ich bin da ein bisschen skeptisch mit solchen Betrachtungsweisen. Ich bin da vorsichtiger als Sie, Herr Klein. Die tiefe Krise des Kapitalismus ist in den letzten 150 Jahren so oft beschworen worden, dass ich da ein bisschen vorsichtig bin mit solchen Sachen. Und die Linke hat nun in dieser Zeit sich auch so häufig dadurch ausgezeichnet, dass sie die Fähigkeit des Kapitalismus zur Selbstheilung gewaltig unterschätzt hat. Ich glaube, das muss ich in diesem Kreis nicht besonders betonen. Also da wäre ich etwas vorsichtiger, womit ich nichts verharmlosen will. Ich bin mir auch nicht so sicher wie der Kollege Schröder, ob man wirklich schon, Sie haben das mehr so en passant, das hat ja enorme Folgen, so en passant hier eingebracht, wir gehen jetzt über vom Gerechtigkeitszyklus zum Sicherungszyklus und das ändert alles. Also ich bin mir da nicht so sicher, ob man das wirklich so schon sagen kann, weil das hätte eine enorme Tragweite, aber das verdiente eine eigene Diskussion für sich genommen. Ich will noch Folgendes dazu sagen. Es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen objektiven Problemen und subjektiven Problemwahrnehmungen. Und schon gar nicht gibt es lineare Zusammenhänge zwischen den objektiven Problemen und den Fähigkeiten politischer Akteure, damit angemessen umzugehen. Das habe ich gelernt. Ja, das ist überhaupt... Bitte?
Das war die Meinung aus Sachsen.
Das ist ganz sicher.
Ja, naja. Also, ich sagte schon, also, und der objektivistische Duktus marxistischer Gesellschaftsanalyse, der in meinen jüngeren Jahren eine gewisse Rolle gespielt hat und mir von daher durchaus vertraut ist, also ich bin über die Jahre, habe mich davon doch recht stark wegbewegt und habe sozusagen, ich würde behaupten, sozusagen eine komplexere Vorstellung von Wirklichkeit. Also insofern bin ich denke, Sie haben mich verstanden, ich bin da vorsichtig. Womit ich jetzt aber nicht sagen will, dass die Finanzkrise keine Auswirkungen hätte. So. Ich komme kurz zu den Ursachen dieser Stimmungslagen und Meinungstrends aus meiner Sicht. Ich kann da nur kursorisch darauf eingehen. Es ist, denke ich, in diesem Kreis den meisten bekannt, dass wir im Vergleich zu den 90er Jahren und zu den frühen 90er Jahren eine erhebliche Zunahme sozialer Ungleichheit zu verzeichnen haben in der Bundesrepublik Deutschland. Reallöhne stagnieren, sind zum Teil zurückgegangen. Unternehmen haben übertarifliche Leistungen abgebaut. Erst in diesen Tagen ist eine neue Studie des DIW veröffentlicht worden über Vermögensverteilung in der Bundesrepublik Deutschland mit wirklich besorgniserregenden Anhaltspunkten. Der Mittelstand wird immer dünner und so weiter. Ich denke, Sie kennen das hier bei der Linkspartei. Ja, vielleicht eine Zahl nach der DIW-Studie, die mir doch wichtig scheint, nach der ist der Anteil der Unternehmens- und Vermögenseinkommen am gesamten, was ist das hier? Ich wusste doch, dass hier irgendwas schief geht. Der Anteil, nee, zwei brauche ich gar nicht, also eins reicht. Der Anteil der Unternehmens- und Vermögenseinkommen am gesamten Volkseinkommen ist in den letzten 10 Jahren, also von 96 auf 2006, von 30 auf 34% gestiegen. Das ist enorm. Das ist enorm. Insofern könnte man sagen, die statistischen Daten und die soziologischen Befunde entsprechen dem gesellschaftlichen Stimmungsbild. Oder man könnte auch sagen, das gesellschaftliche Stimmungsbild entspricht inzwischen den soziologischen Daten. Denn diese Befunde waren ja nun auch früher schon so. Es hat sich aber sozusagen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung nicht so widergespiegelt. Obwohl ich sagen muss, diese Auffassung vertrete ich ja nun schon seit langem, dass die vielbeschworene Hegemonie des Neoliberalismus, dass es die vermutlich außerhalb der medialen Talkrunden so nie gegeben hat. Die Bürgerschaft, auch in Westdeutschland, hat die vielen Ruckreden und Beschwörungen der Chancen der Globalisierung immer schon skeptischer gesehen, als das viele Protagonisten in den gesellschaftlichen Eliten wahrnehmen wollten. Das ist jedenfalls mein Eindruck schon ganz lange, weil die Leute natürlich trotz aller schönen Reden bei Frau Christiansen wissen, was in ihrem Portemonnaie drin ist und was vor ein paar Jahren in ihrem Portemonnaie drin war oder auch wissen, was die Chancen ihrer Kinder eine anständige Anstellung zu kriegen und nicht Generation Praktikum, wurde heute schon mal gesagt. Also das ist einfach, das Hemd sitzt den Leuten näher als die Hose, wie man weiß. Und da nützen auch die schönsten Redensarten nichts. Also so habe ich das eigentlich schon vor längerem wahrgenommen. Ich habe mich immer gewundert, warum in 1000 Runden oder in vielen Runden und Zusammenhängen, in denen ich auch gelegentlich diskutiere, dann immer wieder die Frage aufkam, warum können wir das den Leuten nicht vermitteln? Warum sind die Leute nicht bereit zu akzeptieren, dass sie weniger Geld verdienen sollen? Also so, das hat was machen wir falsch? Wie sind unsere wie müssen wir unsere Kommunikationsstrategien ändern? Und wenn man den Leuten gesagt hat, das hat eine ganz einfache Erklärung, die Leute wissen, also ich mache es jetzt etwas zu einfach, aber ich fand das also phänomenal. Gelegentlich habe ich auch den Eindruck gewonnen in den letzten Jahren, dass zumindest Teile der Elite in Deutschland ein Wahrnehmungsproblem haben. Also ein Wahrnehmungsproblem, ein ganz einfaches Wahrnehmungsproblem, weil man nicht mehr richtig mitkriegt, dass man in einer Demokratie sozusagen Zustimmungsfähigkeit haben muss und dass Zustimmungsfähigkeit etwas mit realen Lebenssituationen der Leute zu tun hat und nicht nur damit, dass man geschickte Kommunikationsstrategien pflegt. So, ich würde aber sagen, das hat es zwar so nie gegeben, aber es gibt in den letzten Jahren verstärkt, und zwar sehr stark verstärkte Anzeichen einer Desillusionierung über die Vernunft von Reformstrategien, die ein radikales marktwirtschaftliches Credo vertraten und den privaten Lösungen gegenüber staatlichen immer den Vorzug oder fast immer den Vorzug einräumen wollen. So, dabei gibt es Punkte, die sicher ganz einschneidend sind, symbolische Punkte. Der erste ganz entscheidende symbolische Punkt ist ganz sicher die öffentliche Diskussion über Managereinkommen. Eine Rolle hat sicherlich auch sozusagen in der öffentlichen Kommunikation Müntefering gespielt mit seinem Heuschreckenbild und diese Dinge. Also das kann man nachvollziehen, wenn man, das hat in der öffentlichen Kommunikation Spuren hinterlassen. Eine Rolle hat natürlich auch, haben auch die Hartz-Reformen gespielt, keine Frage, wobei ich glaube, dass die Rolle der Hartz-Reform als solche überschätzt wird. Ich glaube, die Hartz-Reformen haben vor allem eine Rolle gespielt, weil es ein Fokus war. Ein Fokus, in dem es eigentlich weniger um die Frage ging, in welchem Umfang werden Ansprüche auf Sozialleistungen wirklich abgebaut, sondern es ist ein Fokus, an dem gewissermaßen sich die Gesamteinschätzung einer gesellschaftlichen Entwicklungsrichtung, auch durch diejenigen, die gar nicht Empfänger von Sozialleistungen sind, sondern Durchschnittsarbeitnehmer, an dem sich das gewissermaßen wie in einem Brennpunkt zusammengezogen hat. So, und dann gibt es natürlich auch, und das wird Sie interessieren, die Rolle der Linkspartei in diesem ganzen, bei diesen ganzen Verschiebungen. Ich denke, man kann überhaupt nicht kann man nicht bestreiten, dass die Entstehung und der relative politische Erfolg der Linkspartei eine Rolle gespielt hat für das, was ich die Sozialdemokratisierung der politischen Agenda nenne. Das kann man im Ernst nicht bestreiten. Das wäre auch sehr eigenartig, wenn das nicht so wäre, denn immer dann, wenn es neue politische Kräfte als machtpolitisch relevante Faktoren gibt, üben sie natürlich erheblichen Einfluss auf die Agenda aus. Wenn Sie sich mal anschauen, wie das war, als die Grünen hochgekommen sind, das war ganz ähnlich. Das Vorrücken des Umweltthemas auf der Agenda zwischen 83 bis 86 war im alten Westdeutschland das Umweltthema die Nummer 1 auf der gemessenen politischen Agenda. 3 Jahre, nachdem die Grünen in den Bundestag eingezogen sind. Gut, natürlich, da spielte Tschernobyl eine Rolle, andere Umweltskandale in diesem Jahr 86. Das ging sozusagen von ziemlich weit, innerhalb von 3 Jahren. Also das wäre verwunderlich, wenn es anders wäre. Die Linkspartei erreicht insofern, weil ihre Formierung einem tief in der gesellschaftlichen Wirklichkeitswahrnehmung verankerten Problem dem verdankt, erreicht die Linkspartei auch Wirkungen in Bereichen, die ihnen sehr fern stehen eigentlich. Wobei ich sagen würde, die Linkspartei ist gleichermaßen Ausdruck wie Protagonist dieses Stimmungswandels. Das kann man gar nicht sinnvoll voneinander unterscheiden. Es gibt sie, weil sie hat diese Stimmung nicht erfunden. Das ist auch wieder ähnlich wie die Grünen in der damaligen Zeit. Die haben das ja auch nicht erfunden, aber in dem Moment, in dem sie da waren, haben sie es natürlich befördert. Ja, jetzt kommt aber die Frage, die Sie am meisten interessieren wird: Welche Rolle spielen diese Verschiebungen der politischen Agenda in den Entwicklungstendenzen des Parteiensystems? Zunächst mal, ich muss das ja alles etwas verkürzen, zunächst mal ist heute ja schon mehrfach gesagt worden, objektiv kann gar nicht anders sein, dass diese Veränderungen Auswirkungen haben auf das Parteiensystem. Natürlich mit dem Aufstieg der Linkspartei auch im Westen ändert sich für die machtpolitischen Strategien aller Parteien etwas. Keine Frage. Zweierbündnisse werden schwieriger, muss ich alles nicht nochmal wiederholen. Objektiv kann die SPD auf Sicht auch gar nichts anderes tun, als eine Enttabuisierung der Bündnismöglichkeit mit den Linken. Denn ansonsten wird sie auf Sicht immer zu großen Koalitionen gezwungen sein. Von daher liegt das sozusagen in der Logik der veränderten Verhältnisse. Allerdings steht die SPD damit gleichzeitig vor einem ungeheuren politischen Risiko. Wie groß das ist, haben wir gerade in Hessen erlebt. Sie ist sozusagen in einem objektiven Dilemma, weil sie kann ja schlechterdings ihren Leuten nicht sagen, wir werden in den nächsten 10 Jahren immer nur große Koalitionen machen können. Das geht nicht. Das hat ja keine mobilisierende Kraft. Andererseits ist jede Öffnung zu anderen Koalitionsmöglichkeiten mit enormen, ja unter bestimmten Umständen fast politisch lebensgefährlichen Risiken verbunden. Ypsilanti, ist es politisch lebensgefährlich gewesen, diesen Kurs zu machen. Das ist das Problem für die SPD. So, natürlich wirken diese Probleme strategischer Mehrheitsbildung auch auf die anderen Parteien ein. Und sie wirken vor allem auch inhaltlich ein. Für die Mehrheit der Union ist spätestens seit dem Bundestagswahlergebnis klar, die Partei muss sich politisch programmatisch wieder stärker auf ihre sozialen Traditionselemente besinnen. Wir haben auch klare Trendsetter dafür. Gibt es einen Namen, ist eindeutig Rüttgers in Nordrhein-Westfalen, der das sehr klar erkannt hat und auch entsprechend zumindest symbolisch umzusetzen versucht. Ja, das kommt dann immer bei den Linken, es ist alles nur Symbol. Da würde ich gern auch noch mal was dazu sagen, zu diesem unglaublichen Abgrenzungsbedürfnis. Die Sozialdemokraten sind im Zweifel immer noch eingemeindungsfähig. Aber die Grenze zur CDU muss immer ganz scharf gezogen werden. Aber ich komme noch dazu, wenn ich die Zeit dazu noch habe, das zu kritisieren. Das scheint mir überhaupt nicht gerechtfertigt. Dafür gibt es überhaupt keine, wir leben nicht mehr 1935. Also dafür gibt es, ich sehe da immer noch so eine alte, weiß ich, die Volksfront und die Sozialdemokraten. Und die Grenze zur Union ist, ich sehe das gar nicht. Also wo ist die Grenze zwischen denen, die in Betracht kommen können und denen, die sozusagen jenseits des Ufers sind? Und dann kommt dann immer, gut, aber das ist jetzt ein Vorgriff. Das ist dann immer ein Vorgriff. Es ist in den letzten Jahren zwar immer wieder, jetzt komme ich zur CDU, immer wieder sichtbar geworden, dass der Wirtschaftsflügel der Union immer unzufriedener wird. Und es ist ja häufig genug auch Merkel und ihren Leuten offene oder verdeckte Sozialdemokratisierung angemerkt worden. Ich bin aber ziemlich sicher, dass gerade die jüngsten Entwicklungen dazu führen werden, dass die prononciert wirtschaftsliberalen Teile der Union noch stärker in die Defensive geraten, als sie sowieso schon sind. In einer Zeit, in der sich selbst die FDP anfängt, Mühe zu geben, herauszustellen, dass sie ja immer die Partei der sozialen Marktwirtschaft war, wirkt jedenfalls Friedrich Merz so, als sei er aus der Zeit gefallen. Also das wirkt ja kurios, wenn Sie jetzt irgendwo die Buchhandlung sehen und den Merz-Titel im Regal sehen. So, dass die SPD mit ihren Korrekturen an den Harz-Reformen in Hamburg politisch programmatisch zu reagieren versucht hat, ist hinlänglich beschrieben worden. Die Grünen suchen einen etwas anderen Ausweg aus der veränderten Agenda. Sie ziehen daraus, glaube ich, eher den Schluss, ihre strategische Offenheit, die sie in den letzten Jahren ja stärker betont haben, klang heute auch schon mal an, unabhängig, also nicht einfach mehr fest an der Seite der SPD, einerseits mit Themen, mit einer stärker wieder betonten Radikalität auf ihrem klassischen Themenfeld, also nehmen Sie Beispiel Energiepolitik, keine Kohle, kein Atom wird nicht gerüttelt und so, und das dann zu verbinden auch mit wahrnehmbaren sozialen Akzentsetzungen. Also da würde ich sagen, bei den Grünen ist ja so, wenn Sie sie wahrnehmen jetzt, ganz groß nehmen Sie sie wahr auf dem Feld Ihrer ureigensten Kernkompetenz, besonders in der Energiefrage, und dann deutlich abgesetzt davon, aber vorhanden sozusagen auch auf der sozialen Schiene. Jetzt haben Sie auch da auf dem Parteitag zur Finanzkrise einen Beschluss gefasst. Also da, da sieht man, es wird reagiert. Man kann also sagen, dass das, was ich Sozialdemokratisierung der politischen Agenda nenne, im gesamten Parteienspektrum Spuren hinterlassen hat und das mit nicht unbeachtlicher Flexibilität auch im sogenannten bürgerlichen Lager durchaus darauf reagiert worden ist. Und ich würde auch hier grundsätzlich sagen, dass von der FDP mal abgesehen, deren Beweglichkeit in Sachen Wirtschaftsliberalismus aufgrund der Prägung ihrer Wählerschichten deutlich begrenzt ist. Von der FDP mal abgesehen, sehe ich erstmal nicht, dass dieser Flexibilität unbedingt enge Grenzen gesetzt sein müssten. Natürlich ist die CDU die der beiden Großparteien, die für ein stärker marktorientiertes und wirtschaftsnahes Denken immer eingetreten ist und für die das immer prägend war. Trotzdem würde ich sagen, es gibt keine prinzipielle Grenze für einen stärker sozial orientierten Kurs der Union. So, und wenn Sie mal daran denken, dass bei der letzten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2005 der Anteil der CDU in der Arbeiterschaft deutlich höher war als der Anteil der SPD, dann sehen Sie auch an solchen, dann bei der Bundestagswahl lag die SPD auch nur ganz knapp bei den Arbeitern vor der CDU. Dann sehen Sie, mag das ein Anhaltspunkt dafür sein, dass es da sozusagen auch wahlpolitische Notwendigkeiten für die Union gibt. So, damit bin ich bei meiner ersten zentralen These, diese Sozialdemokratisierung der politischen Agenda muss nicht zwangsläufig zu einer Stärkung der Linksparteien und schon gar nicht zu einer Linksallianz führen. Es gibt zwar sicher verbesserte Chancen für Linksparteien, aber ob die genutzt werden können, hängen von Faktoren ab, die ich auf mittlere Sicht nicht als gegeben ansehe. Und das sind im Einzelnen fünf. Das erste ist die politische und strategische Flexibilität der Volkspartei CDU. Das zweite ist die politische und vor allem die personelle Schwäche der SPD. Das dritte ist die Ungewissheit über die Chancen eines Wandels der Linkspartei von der Protest- zur Gestaltungspartei. Das vierte sind die historischen Erfahrungen über die Reaktionsweisen von Gesellschaften auf Krisenerfahrungen. Das ist vielleicht das, was so ein bisschen der Kollege Schröder auch mit dem Sicherungszyklus gemeint haben könnte. Und das fünfte ist die aus historischer Sicht unbestreitbare geringe Gestaltungskraft der Linken in historisch schwierigen Situationen. So, ich denke, trotz aller beobachtbaren Schwächen, auch der Union, auch die haben ja Mitgliederrückgänge und dergleichen, haben wir es bei der CDU mit der deutlich stärkeren und strukturell gefestigteren der beiden Volksparteien zu tun. Und was besonders wichtig ist, trotz Mitgliederrückgänge, gerade bei den jüngeren aktiven Politikern wirkt die Union eindeutig stärker besetzt als die SPD. Dergegenüber steht aus meiner Sicht eine stark verunsicherte SPD. Ihr seit Jahren anhaltender Mitgliederschwund hat durch das politische Debakel in Hessen gerade wieder neue Nahrung erhalten. Ich sehe die SPD hin und her gerissen zwischen einer pragmatischen Rolle in der Großen Koalition und einer neu entflammten Sehnsucht nach einer deutlicheren Linksorientierung, die so eine gewisse Reaktion auf die Linkspartei und auf die Zumutungen der Basta-Jahre durch Schröder darstellt. Zwischen diesen Polen wirkt die Partei zerrissen, ohne wirkliches Inneres, ohne Zentrum, in einem gewissen Sinne haltlos. Ortlos, haltlos, solche Begriffe fallen mir ein, wenn ich versuche, die derzeitige SPD, und sie wirkt, was vielleicht noch schlimmer ist, personell ausgemergelt. Keine identifizierbare, eindeutige, programmatische Orientierung, und das Fehlen davon wird kompensiert durch Politinszenierung mit aufgesetzten Kampagnenslogans, die vielleicht in zugespitzten Wahlkampfauseinandersetzungen hilfreich sein mögen, also die soziale Moderne in Hessen. Für mich war das zumindest nach dem Wahltag im Grunde genommen, ja, irgendwie moderner, also hohl, leer. Also und Slogans, die man nicht mit Inhalt füllen kann, die nicht nachvollziehbar, bringen nichts. Ich würde sagen, bis heute leidet die Partei an den Folgen der Ära Schröder in Form programmatischer Ausdünnung und Verfall der innerparteilichen Diskussionskultur. Und vor diesem Hintergrund gewinnt der Aufstieg der Linkspartei und die damit verbundene durch die Rolle des früheren SPD-Vorsitzenden zusätzlich problematisierte Geschichte erst sein besonderes Gewicht. Und dazu kommen dann noch haarsträubende und für mich nicht erklärliche strategische, taktische und praktische Fehler des Führungspersonals. Beispiel Beck, Beispiel Ypsilanti, eine aus meiner Sicht völlig unabhängig davon, wie man die Linkspartei beurteilt, überhaupt nicht nachvollziehbare Strategie, die dort in Hessen gefahren wurde und die, mit der man innerhalb von wenigen Monaten es geschafft hat, aus einem Fastwahlsieg eine wahrscheinliche katastrophale Wahlniederlage mit enormen Verlusten für die Partei zu schaffen. Also mir ist das alles nicht nachvollziehbar, sodass ich zum Ergebnis komme, aus heutiger Sicht ist es ganz schwer vorstellbar, wie diese Partei die führende und politisch bestimmende Rolle in Deutschland wiedergewinnen will. Eine neue linke Mehrheit aber, die sich in einem entsprechenden Parteienbündnis Rot-Rot-Grün ausdrücken soll, ist nur mit einer starken und handlungsfähigen SPD überhaupt vorstellbar. Denn ohne ein Zentrum, auf das sozusagen dann auch die disparaten oder immer in Gefahr sich befindend, disparat zu sein, Kräfte bündelt, ist sowas schon mal gar nicht denkbar. Auch nicht 2013. Machen sich da mal keine Illusionen. Also sowas ist nicht ersetzbar. Und das kann ich mir, das ist im Moment nur sehr, sehr schwer vorstellbar. Und das was bei der SPD. So, die Linkspartei scheint mir deshalb auf mittlere Sicht weniger als Gestaltungsalternative, eher als Protestpartei bundespolitisch vorstellbar. Ihr weiteres Schicksal hat natürlich auch damit zu tun, wie weit ihr Programmvorrat sich sozusagen den real vorhandenen Möglichkeiten dessen, was in einer gestalterischen Politik auf Bundesebene durchzusetzen wäre, anpasst. Das gilt in besonderer Weise dem Rechnung trägt, das gilt in besonderer Weise für die Außenpolitik, aber da habe ich jetzt, ich will das nicht im Einzelnen ausführen, das ist einfach jetzt in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich. Es gilt aber auch für eine Vielzahl der sozialpolitischen Forderungskataloge. So. Ja, ich zweifle auch, ob die Wählerschaft in krisenhaften Zeiten großen Geschmack an gewagten Experimenten finden wird, zumal die hessische Erfahrung zeigt, dass eine Einbeziehung der Linkspartei in Regierungsbildung in Westdeutschland, ich bin ja nun auch aus Hessen, auch weiterhin doch auf große Akzeptanzprobleme stößt. Also wenn man mit offenen Augen sich in Hessen bewegt hat in den letzten Monaten, hat man das mit Händen greifen können. Also auch wenn es stimmt, dass sie in Westdeutschland mit Warnungen vor dem Kommunismus keine Wahlen mehr gewinnen können, das heißt noch nicht, dass der Durchschnittsbürger so ohne weiteres sich damit arrangiert hätte, eine machtpolitische Rolle der Linkspartei sozusagen für etwas völlig Normales zu halten. Also die Bedenken, dass die Ypsilanti so grandios schlechte Werte bei dem Versuch das nun unter allen Umständen durchzusetzen erreicht hat, hat auch damit zu tun und nicht nur mit dem Wortbruch und so weiter. Also diese Öffnung zur Linkspartei hin ist für die SPD in Westdeutschland nach wie vor eine hochriskante Veranstaltung, öffentlich ganz schwer zu kommunizieren, nur unter außergewöhnlich günstigen Bedingungen zu kommunizieren und durch ein sehr geschicktes Personal, das die SPD in Hessen erkennbar nicht gehabt hat. Die Bedingungen im Saarland würde ich als Sonderbedingungen klassifizieren. Das hat viel zu tun mit der Größe des Landes und der Person, um die es da geht. Aber das Saarland ist nicht... Ja, ich meine mit der Größe die besondere Kleinheit. Das ist ja auch eine Größe. Ne? So, ich muss das jetzt mal hier abkürzen. Sie gucken schon so. Vermutlich, man kann natürlich diese Bedingungen, die ich versucht habe zu betrachten, auch umdrehen. Ich will deswegen abschließen, indem ich sage, es gibt einige Bedingungen, die erfüllt sein müssten, damit vielleicht doch
eine solche Perspektive sichtbar wäre. Das erste wäre eine starke und keine schwache SPD. Das ist für die Linkspartei natürlich ein Paradoxon. Denn die Linkspartei, ja zunächst mal saugt die Linkspartei Honig aus der Schwäche der SPD. Das ist ja nun mal unbestreitbar. Sie müssen sich aber, wenn Sie eine machtpolitische Perspektive haben wollen, eine starke Sozialdemokratie wünschen. Da liegen enorme Probleme. So, das Zweite ist eine ganz stark pragmatisierte, auf realistische Gestaltungsperspektiven orientierte, in sich stabile und gut geführte Linkspartei. Das, denke ich, wären die beiden zentralen Voraussetzungen. Bis dahin ist es noch sehr weit. Ich denke, im Westen muss es sogar bis dahin noch sehr weit sein. Von daher sage ich, ich kann mir auch im Blick auf 2013 nur sehr schwer vorstellen, dass eine solche Konstellation in diesen Zeiten möglich werden könnte. Wobei, ich bin kein Prophet, das ist nur sehr schwer vorhersehbar. Niemand weiß genau, wenn wir nächstes Jahr 1 Million Arbeitslose mehr haben sollten oder auch nur 500.000, was so Zahlen sind, die so im Gespräch sind. Aber wir haben es schon mehrfach behandelt, dass es unwahrscheinlich ist, sich zu unterstellen, dass das nun unbedingt dazu führen wird, dass es die Leute massiv zu politischen Experimenten, dass sie sich da massiv zu politischen Experimenten genötigt fühlen würden. Ja, vielen Dank. Vielleicht ein letztes Wort, indem ich das nochmal aufgreife, was ich schon mal angesprochen habe. Aus meiner Sicht spricht die Tradition natürlich dafür, dass wir es bei der Sozialdemokratie mit der Partei zu tun haben, die eine marktkritischere Grundhaltung hat. Aber ich sehe eigentlich nicht, welchen systematischen Grund es dafür geben sollte, aus der Frage von Gesellschaft, die Frage denkbarer gesellschaftlicher Mehrheitsbildung und Allianzen, immer an der Stelle beenden zu wollen, wo die Grenze zwischen SPD und CDU beginnt. Ich sehe dafür keinen systematischen Grund. Und wenn die Analyse stimmt, dass wir sozusagen am Vorabend einer tiefen Krise des Kapitalismus stehen, ja du meine Güte, wenn von der Bundesrepublik Deutschland ein relevanter Beitrag zur Regulierung internationaler Finanzmärkte ausgehen soll, wie soll denn ausgerechnet eine schwache, in sich labile, ständig so von disparaten Kräften bedrohtes Bündnis dazu auf internationaler Ebene einen relevanten Beitrag leisten? Also da brauchen wir doch starke Akteure, und entschuldigen Sie, gerade weil das gegen die Vorstellung der Marktliberalen geht, ist vielleicht die CDU gar kein schlechter Akteur, um für eine solche Politik gesellschaftliche Akzeptanz zu finden. Vielen Dank.